Und zuletzt möchte ich begrüßen Anne Steckner, die in dem Handbuch Feministische Perspektiven auf Elternschaft publiziert hat. Das Buch ist von Lisa Jaschoderer-Haller und Alicia Schlender herausgegeben, und alle, die unsere Veranstaltungsreihe aufmerksam verfolgt haben, haben bemerkt, dass immer irgendeine Autorin aus diesem Buch hier war. Du hast das Stichwort Freiheit beschrieben in diesem Buch und schilderst darin unter anderem analysierst die Unvereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Care-Arbeit im Kapitalismus und machst konkrete Vorschläge für eine feministische Familienpolitik. Anne Steckner ist Mutter, macht politische Arbeit und ist Autorin und übersetzt gerne komplexe politische Theorie in gut verständliches Bildungsmaterial. Genau, und an dich würde ich auch gleich zuerst das Wort geben. Genau, alle werden ein kleines Eingangsstatement machen, rund um die Frage, wie sieht für dich eine queerfeministische Utopie aus in Bezug auf das Zusammenleben von Kindern und Erwachsenen? Wie kommen wir dorthin und welche Fallstricke gibt es auf dem Weg dorthin?
Genau, die Fallstricke auf dem Weg zu einem freien und genussvollen Leben mit oder ohne Kindern in einer Gesellschaft, die dieser Freiheit noch sehr entgegensteht. Über die würde ich einsteigen, über diese Fallstricke und was wir für Rahmenbedingungen bräuchten, damit es freiere Verhältnisse und Beziehungen lebbar werden. Und ich würde gerne meinen Input starten mit einer mini kleinen Umfrage. Ich würde euch und Ihnen ein paar Fragen stellen, und wenn ihr euch angesprochen fühlt, hebt ihr kurz die Hand. Keine Sorge, wer sich gar nicht dazu äußern will, kann sie auch einfach unten lassen. Aber das wäre sozusagen ein bisschen der Selbsterfahrungseinstieg zu dem, was ich dann sage. Wer hat sein, also diejenigen unter euch, die Kinder haben, diejenigen, die vielleicht schon Enkel haben, können sich ja zurückerinnern, als sie Kinder hatten. Wer hat sein oder ihr Kind schon mal wieder in die Schule oder Kita oder den Kindergarten zurückgeschickt, obwohl es noch nicht wieder 100% gesund war? Wer hat sein Kind vor der Kita schon mal gedrängelt, jetzt bitte da reinzugehen, obwohl das Kind nicht wollte, weil man einen wichtigen Arbeitstermin hatte? Wer hatte deswegen ein schlechtes Gewissen? Wer war schon mal total abgegessen davon, dass das Kind der Arbeitskollegin schon wieder krank ist, sie also kurzfristig ausfällt und man selbst die zusätzliche Arbeit auf dem Tisch hat? Wer war schon mal, diejenigen unter euch, die keine Kinder haben, total genervt davon, dass schon wieder die Teamkollegin und der Teamkollege mit Kindern zuerst den Urlaub eintragen darf im Kalender? Wer hätte Lust, ein Kind oder noch ein Kind allein deswegen zu bekommen, weil man dann endlich einen völlig akzeptierten Grund hätte, für einige Monate oder Jahre aus der Erwerbsarbeit auszusteigen? Wer hätte für die eigenen Kinder gern ein drittes oder und viertes Elternteil an der Seite oder hätte es gern gehabt, mit Sorgerecht, Besuchsrecht im Krankheitsfall, finanzieller Verantwortung und allem drum und dran? Wer hat die längere Elternzeit genommen in der Partnerschaft, weil das eigene Gehalt niedriger ist als das des Partners oder der Partnerin? Wer davon sind Cis-Männer? Okay, das war jetzt einfach ein bisschen anekdotisch, aber die Anekdoten sollen auch für was stehen, weil nämlich einer der ganz großen Evergreens in der Debatte um lebenswertes und nicht lebenswertes, sondern schönes Leben mit Kindern und für Eltern, ein Evergreen darin, die Forderung ist nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also vom Bundesfamilienministerium bis in die linksradikale feministische Gruppe ist zumindest Vereinbarkeit ein Thema. Jetzt ist es so, dass diese beiden Bereiche auch zusammengehören, die Familie und die Erwerbsarbeit, einander aber unter kapitalistischen Bedingungen total widersprechen. Das Problem, dass diese beiden Bereiche eigentlich einander total widersprechen, wird aber überhaupt nicht gesellschaftlich angegangen, sondern den Einzelnen überantwortet, bitte löse das Problem, insbesondere Frauen und queeren Menschen. Und ich finde, es ist an der Zeit zu sagen, diese beiden Bereiche sind nicht vereinbar unter diesen ökonomischen Verhältnissen. Warum nicht? Eltern zu sein, übrigens genauso auch wie Pflegende zu sein, zum Beispiel Pflegende von Angehörigen, erfordert Kraft und Zeit. Manchmal viel Zeit, vor allen Dingen flexible Zeit. Sorgebeziehungen zu Kindern bedeuten Aufmerksamkeit, Präsenz, Verbindlichkeit, die man nicht so leicht nebenbei leisten kann, weil es um sehr grundlegende Abhängigkeiten geht. Säuglinge und Kleinkinder sind hemmungslos, unersättlich, maßlos. Sie werden krank, manchmal oft krank, dauernd krank. Und sie sind ein verlässliches Bollwerk gegen den durchgestylten Terminkalender. Lohnarbeit indes bedeutet, und ich wiederhole mich, unter kapitalistischen Bedingungen, Konkurrenz und Unterordnung. Sie verlangt fremdbestimmte Verfügbarkeit, durchgehende Leistungskurve und nicht selten die Bereitschaft zu Überstunden. Menschen, die Karriere in Teilzeit machen, sind schwer zu finden. Die Debatte also um die viel beschworene Vereinbarkeit kann auch keine Antwort darauf geben, warum bereits Einjährige einem strikt getakteten Alltag folgen müssen, damit die Eltern vereinbaren können, oft mit schlechtem Gewissen und dem Gefühl, weder dem einen noch dem anderen wirklich gerecht zu werden. Hören wir also, und das ist jetzt ein bisschen die steile Thesenforderung, hören wir auf, von Vereinbarkeit zu sprechen. Anerkennen wir, dass Erwerbsarbeit, also Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen mit Sorgearbeit, nicht vereinbar ist. Streiten wir stattdessen für andere Beziehungsweisen, andere ökonomische Logiken, fürs Blaumachen, für eine Umverteilung aller Arbeiten zwischen den Geschlechtern, also nicht nur der Erwerbsarbeit. Aber auch für andere Arbeit streiten wir dafür, für mehr Politik, mehr Einmischung, mehr Mitbestimmung, mehr Sorgetätigkeit, mehr kreative Tätigkeiten, mehr soziale Netzwerke. Kuscheln und eine Mieterinnenversammlung organisieren haben auch eine deutlich bessere CO2-Bilanz als Stahlgießen oder Elektroautos bauen. Und streiten wir für insgesamt weniger gesellschaftliche Gesamtarbeit. Also wenn zumindest für Westdeutschland das klassische Alleinernährermodell noch eine 40-Stunden-Woche zugrunde gelegt hat, in der meistens der Mann diese 40 Stunden erwerbsgearbeitet hat, dann ist die heutige Realität sozusagen das Role Model der Familien, die doppelverdienende oder das zuverdienende Modell, er Vollzeit, sie Teilzeit. Und das sind dann 60 bis 80 Stunden Erwerbsarbeit pro Woche. Wir reden also von 20 bis 40 Stunden mehr Erwerbsarbeit in den Familien als im westdeutschen Durchschnitt in der Generation meiner Eltern beispielsweise. Eine Ökonomie aber, die anstelle von Konkurrenz, von Mehrwertproduktion und Profitmaximierung die Qualität des menschlichen Lebens und die sozialen Beziehungen in den Mittelpunkt stellt, ist dann keine kapitalistische mehr. Nur das Problem ist, bis auf Weiteres haben wir es ja mit dem Kapitalismus zu tun, dem alten Schlawiner. Deswegen ist es genauso wichtig, für Rahmenbedingungen zu streiten, die ein gutes Leben innerhalb dieser Verhältnisse zumindest verbessern. Und da möchte ich vier Felder anführen, auf denen sowas möglich ist. Das erste Feld betrifft die sozialen Garantien des Lebens. Und da könnte der Einstieg wirklich super pragmatisch und banal sein und wir wären noch lange nicht in einer anderen Gesellschaft. Zum Beispiel die politischen Instrumente zugunsten derjenigen einzusetzen, die am meisten verwundbar sind. Arme Menschen, prekarisierte Menschen, Alleinerziehende. Die Entwürdigung, die sie oft leben, ließe sich einfach verhindern, wenn zum Beispiel für alle Familien gelte, jedes Kind ist gleich viel wert und deswegen dürfen Elterngeld, Kindergeld und Unterhaltsvorschuss auf keinen Fall mit Hartz IV verrechnet werden. Ganz simpel, ganz klein. Warum nicht anstelle des elitären Elterngeldes, das sich für die meisten Niedrigverdienenden überhaupt nicht lohnt, weswegen in der Elterngeldstatistik beispielsweise Paketbotinnen oder Pflegekräfte seltener auftauchen als Architekten und Ingenieurinnen? Warum also nicht zum Beispiel statt des elitären Elterngeldes ein vom bisherigen Einkommen völlig unabhängiges Elterngehalt? Und warum nicht anstelle des Kinderfreibetrags, der immer ein Vorteil ist für Gutverdienende, weil die können es steuerlich absetzen, eine zu versteuernde Nachwuchspauschale. Also der gleiche Betrag für alle, aber Gutverdiener müssen das ganz anders versteuern als Menschen, die so gering verdienen, also so geringes Gehalt haben, dass sie ohnehin keine Steuern zahlen. Hätte eine Umverteilungskomponente. Und ganz wichtig, die soziale Absicherung der Menschen müsste entkoppelt sein von dem Familienarrangement durch eine individuelle Absicherung aller Familienangehörigen über öffentliche Sicherungssysteme. Das unterste Netz könnte eine armutsfeste Mindestgarantie sein, ohne Bedingungen, ohne Sanktionen. Darauf aufbauend wäre jeder Mensch individuell gegen die zentralen Risiken des Lebens versichert. Unfall, Krankheit, Erwerbslosigkeit, Pflegebedürftigkeit, und zwar als volle Versicherung, nicht als Teilkasko. Nur so ließen sich ökonomische Abhängigkeiten innerhalb der Familie lösen. Überkommene Konzepte wie die Bedarfsgemeinschaft, Familienmitversicherung und Ehegattensplitting sind genau das, was sie sind. Überreste des überkommenen Alleinernährermodells, moderne Fesseln vor allen Dingen für Frauen und queere Personen. Und sie fördern nicht nur Abhängigkeiten, sondern damit auch traditionelle Rollenaufteilungen. Und bei den jeweiligen Rentenansprüchen könnte man die Sorgearbeit viel stärker gewichten als bisher. Ein zweites Feld wäre das Öffentliche. Individuelle Geldtransfers, von denen ich eben gesprochen habe, sind allein nicht genug. Der politische Fluchtpunkt einer Perspektive für Familien muss das Öffentliche bleiben. Kinder müssen sich entfalten können, ohne dass ihre Eltern beim Marathon auf der Suche nach einem Kita-Platz zusammenbrechen. Beitragsfreie Ganztagsbetreuung muss etwas anderes sein als ein überforderter Kinderabstellplatz. Die Pflege und Betreuung eines Familienmitgliedes oder einer Freundin beispielsweise darf keine Frage des Einkommens sein. Es bedarf gut ausgestatteter Orte, an denen Kinder, ihre Eltern und Liebsten Zugang haben zu dem, was alle Menschen brauchen. Bildung, Spiel, Mobilität, Gesundheitsversorgung, Erholung, Wohnraum und so weiter. Solange aber die Frage, wie wir das ohne Barrieren für alle garantieren, nicht gesellschaftlich beantwortet wird, sind viele Familien natürlich weiterhin überlastet. Und es braucht mehr Zeit, um dieses Öffentliche dann auch zu nutzen, mitzugestalten und sich einzubringen. Und um Familie eben nicht nur zu managen, sondern auch zu genießen. Erst wenn wir die Erwerbsarbeit gemeinsam in die Schranken weisen, anstatt individuelle Kämpfe gegen Windmühlen auszufechten, können wir dann auch gut über egalitäre Verantwortung für Kinder, Kranke und Küche sprechen. Und zum Beispiel auch über grundlegend andere Arbeitszeitmodelle, gerade auch für Väter. Auf dem Feld Wohnen und Architektur gäbe es auch eine Menge zu tun. Schon die russischen Frauenrechtlerinnen der ersten Stunde der Oktoberrevolution, also zum Beispiel Alexandra Kollontai, von der ich ganz großer Fan bin persönlich, aber auch ihre Mitstreiterin Inès Arment, wussten, kleinfamiliäre Haushalte sind maximal ineffizient und fesseln vor allen Dingen Frauen ans Heim. Wenn wir die materiellen Voraussetzungen schaffen wollen, damit der Familienalltag eben nicht privates Hexenwerk bleibt, braucht es nicht nur andere Architektur, eine feministische Architektur, dazu gibt es auch Vorschläge, Debatten, dazu gibt es eine ganze Geschichte, wie man Architektur anders ausrichten könnte, bauen könnte, familienfreundlicher, kollektiver. Denn im Moment ist alles Bauen, alles Wohnen auf die Kleinfamilie ausgerichtet. Es bräuchte auch kommunale Orte, an denen die Haus- und Reproduktionsarbeit gemeinsam stattfinden kann. Urbane Gärten, Vorlesenachmittage mit rüstigen Wahlopas, Care-Stationen, wo Familie bei der Hege und Pflege alter oder kranker Angehöriger unterstützt werden. Schutzräume für Menschen mit Gewalterfahrung, Konfliktambulanzen bei Streit und eine Kommunalisierung des Essens jenseits teurer Restaurants. Das alles gibt es natürlich bereits in vereinzelten, kleinen Nischen, in prekären Ansätzen oder als teure Dienstleistung für diejenigen, die das nötige Kleingeld dafür haben. Es müsste aber nachbarschaftliche Selbstverständlichkeit werden. Und natürlich heißt es nicht, dass dadurch sofort alle individuellen Einkäufe und Küchen und abendliche Vorlesungsstunden abgeschafft werden, weil jeder Mensch braucht auch mal Rückzug, ist ja klar. Aber ist es wirklich in jedem Einzelhaushalt vonnöten, eine eigene Waschmaschine hinzustellen? Finde ich, ist nicht nur eine ökologische Frage. Und auch auf dem letzten Feld, was ich hier exemplarisch anführen möchte, ließe sich einiges durchdenken, um die Rahmenbedingungen zu verbessern, nämlich auf dem Feld der Rechte. Obwohl Patchwork- und Regenbogenfamilien mittlerweile eine weit verbreitete soziale Realität sind, bedeuten sie aber in der Praxis, und sicherlich werden wir heute dazu auch noch mehr erfahren, für viele Eltern Verantwortung ohne volle Rechte oder ganz ohne Rechte. Also bisher ist zumindest der Stand der Dinge, ich weiß nicht, inwiefern von Regierungsseite da schon andere Dinge geplant sind, aber wenn beispielsweise ein Kind in eine lesbische Ehe hineingeboren wird, gilt nur die gebärende Frau als Mutter. Korrigiert mich, wenn das mittlerweile überwunden ist. Die Partnerin muss sich den staatlichen Prüfungen für eine Adoption unterziehen. Und warum können Kinder eigentlich maximal zwei Personen als rechtliche Eltern haben? Es braucht vielleicht nicht immer ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, aber also für meinen Geschmack gern mehr als zwei Personen. Und ob Kinder geliebt, verbindlich begleitet und gut versorgt werden, hat absolut nichts mit leiblicher Elternschaft zu tun. Und warum sollen auch nur romantische Zweierbeziehungen Verantwortung füreinander oder für Kinder übernehmen dürfen? Warum nicht auch andere Formen des verbindlichen Füreinander-Daseins anerkennen? Wenn man also dem dominanten Modell Kleinfamilie, was ja gar nicht abgeschafft werden muss, aber trotzdem attraktive Alternativen an die Seite stellen will, dann gelte es, finde ich, der Ehe für alle, vor allen Dingen noch die Wahlfamilie dazuzunehmen und um Co-Elternschaft zu erweitern. Aber eben bitte mit den dazugehörigen Rechten, Besuchsrecht, Auskunftsrecht im Krankheitsfall, Adoption, Sorgerecht, Unterhaltsanspruch, Erbe und so weiter. Und nicht zuletzt würde es darum gehen, Kinderrechte auch in diesem Kontext verbindlich auszubuchstabieren. Letzter Satz. Anstelle der häufig überfrachteten, wenn auch sozusagen hochidealisierten Kleinfamilie könnten sich auch Netze aus freundschaftlichen Verwandten oder familiären Freundinnen bilden. Und diese kollektiven Netze können die Einzelnen von der Unfreiheit befreien, im Kapitalismus das Unvereinbare immer wieder aufs Neue unter einen Hut zu kriegen.